Hey Leute, jetzt könnt ihr euch freuen, denn jetzt geht's weiter mit dem Spielejahr 2009. Moin moin Leute und willkommen bei Fearless Podcast. Heute Part 2 vom Spielejahr 2009 und an meiner Seite sitzen heute Arthur.
Hallo.
Enrico.
Moin.
Und der Johnny.
Einen wunderschönen.
Schön, dass ihr da seid. Aber bevor...
Schön, dass du da bist.
Ja, ich habe mich auch gezwungen. aber bevor wir jetzt auf das Spieljahr 2009 weiter schauen und was da sonst noch in der zweiten Hälfte rausgekommen ist, hat Enrico mal wieder etwas vorbereitet.
Das Review-Quiz. Neue Chance, Arthur. Neues Glück. Und ich leg gleich los.
Ja, langsam ist das echt ein bisschen Druck auch für ihn. Ne?
Das ist ein bisschen Mobbing, ja.
Borderlands 4.
Aber,
ja, richtig, Hase.
3 von 4 finden Mobbing gut.
Ich bin aber nur einer.
Ich fange mal gleich an. Das erste Review ist, Dan31 hat nach 25 Stunden den Daumen nach oben gegeben und gesagt, dieses Spiel ist so wie der Weg meiner Großeltern zur Schule.
Stalker 2?
Nein.
Bergauf und das hin, aber auch zurück?
Ja. Hm. Naja, nur hin.
Tarkov.
Nein, Hot Plesiosaur hat nach 195 Stunden den Daumen nach oben gegeben und gesagt, in diesem Spiel geht es nicht darum, Gegner zu töten, es geht darum, 3 Idioten davor zu bewahren, sich selbst umzubringen. Sich ständig selbst umzubringen.
Dragon's Dogma.
Nein.
Velgard.
Nein.
Monster Hunter?
Auch nicht. Jonathan hat nach 268 Stunden den Daumen nach oben gegeben und gesagt, mein Vater hat mich auch verlassen.
What? Nee, keine Ahnung.
Man kann ja auch nicht Helldivers sein.
Nee, das war hier aber auch ein Wortwitz. Trotzdem gehe ich zum nächsten Review. Core hat nach 712 Stunden den Daumen nach oben gegeben und gesagt, in der Story geht es darum, dass 4 Leute pillensüchtig sind und halluzinieren und dadurch eine Menge von Menschen abschießen. 10 von 10.
Fuck.
Alter, fuck.
Ich gebe es zu, das ist sehr abstrakt in dieser Folge. Ich wollte es mit Absicht ein bisschen schwieriger machen. Schreibt gerne in die Kommentare, ob es einer von euch schon weiß.
Auf Pillen? Aber 4 Leute? Also es ist anscheinend auch Multiplayer mit 4 Leuten oder vielleicht ein Singleplayer, aber du hast 3 andere Computerspieler. Aber
mir fällt auch gar nichts ein.
The Division.
Nein.
Okay.
Ich mache mal weiter mit dem letzten Review und hier geht es dann wirklich darum, wer am schnellsten von euch ist. Otz hat nach 296 Stunden gesagt, dieses Spiel ist genauso, wie die Medien uns Corona vorgestellt haben.
Left 4 Dead.
Richtig.
Ui.
Das ist tatsächlich Left 4 Dead 2.
Okay.
Ich bin nicht zufrieden, so viel sage ich dir. Nicht wegen des Quizzes, aber...
Ich löse mal das dritte Review auf. Stellt euch das mal in Englisch vor, denn das ist auch der originale Kommentar. Hm. My dad left too. Das war so ein bisschen abstrakter, mit Absicht.
Versteht Hase nicht.
Kann mir das dann erklären?
Und das zweite Kommentar war ja von wegen die 3 Idioten davor zu bewahren, sich immer selbst umzubringen, weil du ständig dabei bist, die Leute wiederzubeleben.
Ja, was haben wir daraus gelernt? Arthur hat immer noch nichts getan.
Nee, das ist ja nicht schlimm.
Das ist okay.
Das ist okay.
Kommt Zeit, kommt Zeit.
Krass, wie viele Stunden die Leute in diesem Spiel verbracht haben. Ne? Jetzt nur explizit Left 4 Dead 2. 712 Stunden.
Das ist fast so viel, wie Sergei bei Destiny verbracht hat.
Tatsächlich.
Die Hälfte
fast so viel.
Ohne Gjallarhorn.
Er hatte über 1200 oder 1300. Verrückt, verrückt.
Die ganzen Leute über 200 Stunden alle.
Ist ja auch ein geiles Game. Aber das Review Quiz ist ja nicht das Hauptthema heute, sondern das Spielejahr 2009. Und dann würden wir auch direkt starten mit dem ersten Spiel, das wir im Part 2 haben. Denn am 29. Oktober kam Bayonetta raus. Bayonetta kam auf dem PC, der PS3 und der 360 raus und wir haben hier ein typisches Hack-and-Slash-Spiel, doch ein bisschen anders aufgebaut. Wir kennen solche Spiele wie wie Devil May Cry, wie God of War. Bei Bayonetta spielen wir eine Frau, ich weiß gar nicht, so, was war das, ein Dämon oder so, den sie hat?
Eine Hexe ist sie.
Hexe ist sie, eine genau sowas.
Und kann quasi Dämonen steuern, in genau. dem Sinne in sich aufnehmen und deren Fähigkeiten dann sozusagen benutzen. Ne?
Ich muss eine ganz kleine Frage am Anfang direkt stellen. Sollte das mal ein Resident Evil mit weiblichem Hauptcharakter werden?
Gut möglich.
Vielleicht.
Sollten wir Capcom mal fragen.
Ich meine, das ist ja echt, die Parallelen zu Devil May Cry kann man deutlich sehen, auch im Kampfsystem. Da hast du ja auch diese Kombo-Kampfsysteme gehabt.
Ja, ja.
Sie hatte zwei Knarren gehabt und ich glaube sogar an ihren Schuhen Knarren.
Genau, ja. Genau.
Unter anderem, sie hatte überall Knarren, wo sie wollte.
Also das mit den zwei Knarren hatten wir bei Devil May Cry ja auch, da hatte Dante das. Und du hast es hier genauso wie bei Devil May Cry mit den krassen Kombos, die du machen musst. Ne? Du sammelst Punkte durch die Kombos, die du machst. Du kannst neue Fähigkeiten erlernen und sowas. Du konntest die Zeit auch verlangsamen. Das ist eigentlich, ja, außer dass du nicht so coole Waffen wie bei Devil May Cry findest, sondern sie kämpft viel mit ihren, ja, mit sich selbst, sag ich mal. Sie kämpft mit sich selbst und ihrem Problem. Nee, sie kämpft mit viel mit den Beinen und mit den Füßen. Du kannst, glaube ich, die Waffen aufheben, die Gegner fallen lassen und so. Aber sonst ist es so ein typisches Hack and Slay. Also sehr, sehr stark angelehnt an Devil May Cry.
Ist es schneller als Devil May Cry?
Von der Schnelligkeit würde ich sagen, es ist fast genauso. Der erste Teil zumindest. Der zweite ist noch ein bisschen schneller. Der Twist dabei ist, dass du schon so ein bisschen variabler zocken kannst. Ne? Also du hattest zwar nicht wirklich Waffen, die du wechseln konntest, aber Bayonetta selber hatte dann mit der Zeit verschiedene Fähigkeiten gelernt und dann durch diese Dämonen sozusagen, die sie beschwören kann, in Anführungszeichen, viele Kombos dann dazu packen kann. Ne? Und das war das Interessante dann, dass das Skillsystem war auch um einiges besser, fand ich, als bei Devil May Cry, zumindest den ersten Teilen, weil bei Devil May Cry konntest du halt wirklich nur einen Angriff auswählen, den du dann gelernt hast und Punkt, im Endeffekt hattest du dann alles, ja, lang genug gespielt hast.
Devil May Cry hat ja auch die Variation an den unterschiedlichen Waffen gegeben.
Genau.
Und bei Bayonetta ist ja das Augenmerk eher darauf, ja, sie ist die Hexe. Und du kannst ihre Fähigkeiten ausbauen, anstatt dass du irgendwelche krassen Waffen kriegst.
Genau, Riesenfäuste und Stiefel vom Himmel prasseln lassen und alles, ja, mögliche.
Konnte sie nicht auch mit ihren Haaren kämpfen? Hatten die nicht auch irgendwie teilweise, ja, Fähigkeiten? Oder war es jetzt später? Da gab es auch irgendwie sowas.
Ja, ja.
Das waren hauptsächlich die Zwischensequenzen, wo die dann abgefahrenen Shit gemacht hat. Ne?
Ja.
Dass das Coole war, dass du quasi als Gegner diese Engel hattest, ne? Und dadurch sind auch sehr, sehr abstrakte, aber auch coole Bosskämpfe natürlich entstanden. Mhm. Über die drei Teile mittlerweile, glaube ich, Bayonetta 3 ist ja auch gar nicht so lange her, als es rausgekommen ist. Ich würde jetzt schätzen 4 Jahre maximal, 4, 5 Jahre.
Mhm.
Und das ist schon ganz cool. Die Serie hat sich sehr, sehr gut gemacht, scheint auch sehr gut anzukommen, wenn das immer noch publiziert wird und gemacht wird. Natürlich viel mit Quicktime-Events à la God of War. Das ist quasi eine Mischung, God of War und Devil May Cry.
Aber ich mag gerade solche Art von Spiel auch, weil du musst gar nicht so viel denken bei den Spielen. Du gehst einfach drauf, klatscht da die Gegner weg. Oft haben die auch eine coole oder lustige Hintergrundgeschichte und finde ich ganz cool, wenn man mal Bock hat, abends einfach mal ein paar, hier in dem Fall bei Bayonetta, ein paar Engel zu verprügeln, ne?
Ich finde, es ist mir ein bisschen zu abgedreht, sage ich ganz ehrlich.
Ja, das Setting ja schon so recht obskur, kann man schon fast sagen.
Also ich bin ja schon ein Fan von crazy, seltsamen Dingen, aber gerade das ist auch so zu einer Zeit, ich weiß nicht, ob diese Spiele alle zu der Zeit rauskamen, aber ich habe sowas im Kopf wie Lollipop Chainsaw Massacre,
ja,
oder dieses, ich weiß nicht, wie es hieß, Onichukabra oder irgendwie sowas, wo du eine Cowboy-Hut tragende, Bikini-tragende Zombie-Schlechterin mit Samurai-Schwert bist. So, solche Spiele kamen irgendwie zu der Zeit. Das war alles irgendwie super weird. Bin ich nie reingekommen, weil wenn die Aufmachung schon so weird ist und ich sag mal sehr, ich weiß nicht, ob man japanophil sagen kann, aber als sehr super weird einfach, da weiß ich nicht, bin ich nie reingekommen. Wobei ich glaube, dass Bayonetta ein sehr, sehr cooles Gameplay auch hat.
Es will ja auch so ein bisschen edgy sein, ne? Wenn wir jetzt Videomaterial sehen, sie setzt ihre Fähigkeit mit ihren Haaren und so weiter ein,
yeah,
und dadurch werden ihre Kleidung knapper und du siehst ja, weil, wirklich schon.
Stimmt, weil ihre Kleidung ihre Haare sind.
Richtig.
Ne? So war das irgendwie,
ja.
Ne?
Ja, ja. Und man merkt schon, dass die da auch so ein bisschen Fokus drauf setzen, ne? Mit ihren ganzen Moves, mit den Rädern, die sie schlägt und so weiter. Welches Publikum die damit schon so ein bisschen ansprechen wollen, sag ich mal.
Ich verstehe.
Ist jetzt nicht für junge Leute gedacht,
sag ich mal. Ich verstehe den Approach, weil im Grunde genommen hat Platinum Games, ich glaube, das ist Bayonetta ist doch sogar von Platinum Games, oder?
Genau, bis von Platinum Games und gepublished von Sega.
Genau. Und die haben ja später auch noch Nier und sowas gemacht. Und Nier funktioniert ja auch gut. Das ist ja auch so leicht, ja.
Enge Outfits.
Genau, ne? Oder auch dieses, wie hieß jetzt das allerneueste, nicht Scarlet Blade, aber
oh, ich weiß, was du meinst.
Mit der Hauptprotagonistin Eve.
Was so richtig peppige Musik hatte.
Ja. Nicht, ja, irgendwie so.
Stellar Blade,
dankeschön. Ja, nee, ich verstehe den Approach, aber da ist es mir nicht so abgedreht. Da hat das noch so irgendwie einen realistischen oder, ja, wie soll ich das sagen, einfach so ein, gerade Nier. Nier hat so eine fantastische, schöne Welt.
Automata, ne? Ist explizit.
Aber auch der Originale. Achso. Aber ja, im Grunde genommen, ne? Ist ja Automata der Teil, mit dem man es direkt vergleichen könnte. Da finde ich, ist es einfach eine sehr, sehr coole Welt, ne? Die mir auch eine schöne Message weitergibt. Bei Bayonetta fühle ich es einfach nicht.
Die Lore sieht aber ganz cool aus mit den Engeln, wie wir schon gesagt haben, die dann doch schon fast wie Dämonen aussehen und diese darstellen sollen. Dieser Übergang von gut zu böse, was ist jetzt richtig, was ist nicht richtig. Bei Final Fantasy 14 hatten wir das ja auch in dem einen Add-on, wo dann das Licht doch nicht das Gute war, sondern die ganzen Bösen beschwört hat.
Endwalker
war es, genau.
Ja, ne?
Oder
ja.
Shadowbringer? Nee.
Ach doch, Shadowbringer.
Shadowbringer, klar. Ja, genau. Was da so ein bisschen in die gleiche Nische oder Schiene geht. Ich kann mir vorstellen, dass es doch eine sehr breite Fanbase hat, auch weil es so Devil May Cry ähnlich ist, nur mit einem anderen Hauptcharakter, so die andere Seite der Medaille zeigt und diese Nische doch sehr gut bespielen kann.
Ja, I guess.
Ja, also wenn ihr Bock auf ein Hack-and-Slay-Game habt und ihr Devil May Cry zum Beispiel schon durchgezockt habt und die Spiele geil fandet, dann ist Bayonetta auf jeden Fall ein Game, was ihr anzocken könnt und zocken solltet. Bewertet haben wir Bayonetta insgesamt mit einem A, was es auch auf jeden Fall verdient hat. Und gehen dann auch weiter zum 3. November, denn da kam Dragon Age Origins.
Der Start einer wundervollen Reihe und jeder Dragon Age Teil, der danach kam, wurde immer mit Origins verglichen. Jeder Teil, der rauskam, ja, aber Origins hat das und das besser gemacht. Origins hat das und das besser gemacht. Bei Origins war das aber so und so. Das ist der Grundstein der ganzen Reihe, der uns da vorgelegt wurde. Es war grandios. Es ist sehr früh rausgekommen. Für 2009 hatte es so viel richtig einfach nur gemacht. Mit den ganzen Quests, mit dem Worldbuilding. Du hattest keine riesen Areale, die du erkundet hast. Das waren eher, wie kann man das vergleichen? So ein bisschen Segmente. Du hattest eine Map, sag ich mal, auf die bist du gegangen. Hast für diese Map dann Nebenquests angenommen und bist dann da durchgelaufen halt. Ne? Hast dann mal einen Drachen gekillt und hier und das Monster Slaying und hast dafür Rewards bekommen. Hat es dann so ein bisschen drumherum alles, konntest ein bisschen was bauen. Das, was Dragon Age für viele Leute sehr, sehr gut gemacht hat, ist in die Richtung von Mass Effect. Und zwar die Interaktion mit deinen Teamkameraden und anderen Menschen. Heißt also, du konntest auch socializen und das soll, also ich habe das nicht mehr so richtig in Erinnerung, wie das war, hat aber so ein Impact gehabt auf die Story und alles Mögliche, wie das vorangetrieben ist, wie die Leute reagiert haben. Das haben die natürlich in den anderen, in den späteren Dragon Age Teilen auch versucht, auch gemacht, teilweise sehr, sehr gut. Aber was die Community einfach nur sich darüber beschwert, worüber sie sich beschwert, ist, dass die das nicht so gut haben wie in Origins gemacht haben. Mhm. Besonders jetzt in Valguard, da haben wir die Reviews ja jetzt quasi komplettiert, weil das Spiel jetzt ein paar Monate alt ist und die Leute haben eine klare Richtung gefunden. Nein, es ist nicht gut. Es ist, das Socializen meine ich jetzt explizit, das Spiel an sich vom Gameplay, das Neue ist in Ordnung. Mhm. Aber das Socializen, du wirst einfach nur von den Interaktionen gedrängt in eine Richtung. Ne? Das ist nicht mehr so frei, nicht mehr so, dass du alles machen kannst.
Du könntest auch verschiedene Endings und sowas haben, glaube ich, in Origins, ne?
Ja, absolut. Mhm. Ne, auch mit einer teilweise, mit einem Karma-System dann dementsprechend, welches auch ein gutes oder ein böses Ending dann dementsprechend hervorgebracht hat. Ne?
Wie war das Kampfsystem? War das eher so wie Gothic, dass du auch zurückweichen konntest und so ein bisschen Abstand nehmen konntest? Oder war das stationärer, wie sage ich mal, WoW?
Bei Origins konntest du zwei Arten von Kampfsystem haben. Einmal das Aktive, du konntest aber auch quasi pausieren und deine Teammates so ein bisschen in der taktischen Perspektive leiten, was die alles machen können. Ne?
So fast wie rundenbasierter.
Ja.
Ich sag mal, Baldur's Gate-mäßiger.
Ja, eine Mischung, ja, würde ich behaupten. Die haben dann trotzdem, sag ich mal, du hast den Aufgaben gegeben, welche Skills die durchführen. Nichtsdestotrotz war das dann in Echtzeit, aber nicht rundenbasiert.
Okay. Ja.
Wenn ich das vergleichen müsste, würde ich sagen, ein Pillars of Eternity würde es absolut treffen. Okay. Na? Nur in einer anderen Ansicht, in der Third-Person-Ansicht. Das, was Origins oder Dragon Age allgemein auch sehr gut macht, ist mit den Klassen. Die haben natürlich diese Standardklassen wie Krieger, Schurke, Magier und sonstiges, aber es fühlt sich einfach gut an, die Dinger zu leveln, stärker zu werden, weil die Klassen unterscheiden sich sehr, sehr gut. Und die haben auch wirklich Aufgaben dann dementsprechend. Der eine ist für Damage, der andere für Tanken zuständig. Und das ist viel taktischer, als man von einem 2009er-Spiel erwarten könnte. Ne? Also es ist auch absolut berechtigt, dass viele Dragon Age-Teile mit Origins verglichen werden, weil das der Grundstein nun mal war. Das ist genau dasselbe, als wenn wir sagen würden, wir bewerten jetzt Gothic, ohne die anderen Teile gespielt zu haben oder irgendwas darüber sagen zu können. Das funktioniert einfach nicht.
Ich habe Origins so oft in Angeboten im Store und sonst wo gesehen und so oft überlegt, ob ich es mir holen soll, auch heutzutage noch. Bist du der Meinung, dass das Spiel gut gealtert ist? Kann man das heutzutage noch gut machen oder sagst du, boah, 2009 nicht mehr so?
Es hat viele Systeme, die einen packen und fesseln, besonders storytechnisch, socializen. Das kann ich definitiv empfehlen. Trotzdem würde ich vielleicht einen neueren Teil, zum Beispiel Acquisition, hat mir sehr, sehr gut gefallen, vielleicht damit zu starten, um zu gucken, ob das überhaupt was für einen ist. Nichtsdestotrotz sollte man bedenken, dass die Story weiterführend ist, und zwar Origins, Dragon Age 2, Inquisition, Valguard weiß ich nicht, ehrlich gesagt, müsste aber, die sind alle ineinander verschlossen, die sind alle storytechnisch auf den Rückteil basiert. Doch, Valguard fällt mir gerade ein, man sieht einen Charakter aus Inquisition im Trailer schon. Also ja, storytechnisch, wenn man alles erleben will, muss man von Anfang bis Ende zocken. Oder YouTube, Story Summaries.
Ja, krass, du hast einen guten Überblick gegeben, wo ich tatsächlich gar nicht so viel zu sagen könnte. Ich finde es auch so heftig, dass eigentlich gerade dieser Rollenspielaspekt und Fantasy und rumlaufen und kämpfen und bla, feiere ich ja hart ab, das ist ja voll meins. Aber ich komme einfach nicht in diese Art von Spielen rein. Ich schaffe es nicht. Ich habe über ganz viele Jahre immer wieder alles Mögliche probiert von Neverwinter Nights. Das ist jetzt alle nicht zwangsläufig genau dieselbe Spielweise, aber Neverwinter Nights, Sacred 2, Baldur's Gate von mir aus, Dragon Age, ganz egal was, ich schaffe es nicht in diese Spiele, mich so reinzufuchsen, dass ich da wirklich Bock habe, da lange Zeit drin zu verbringen.
Es ist schon immer ein großes Commitment, solche Spiele anzufangen.
Ja, voll. Das merke ich jedes Mal, wenn ich es anfange und mir denke, okay, ich muss jetzt erstmal sagen, mein Charakter hat 13 Punkte auf Stärke, er ist 7 Punkte charismatisch und so weiter und so fort. Ich muss eine Backstory erfinden oder mir wird eine vorgeschlagen und dann unendlich viel Gelaber. Ich mag Gelaber, ich mag Story, ich mag Bücher lesen, ich lese gerne Bücher, aber ich finde das so ermüdend, sich da durchzuklicken teilweise, das ist, boah.
Ja, wenn du solche Spiele spielen willst, würde ich behaupten, dass du einen anderen Approach brauchst, weil dieses Komplettisieren, alles Mögliche zu machen, jede Nebenquest und alles Mögliche, das funktioniert nicht. Nimm dir Witcher 3 als Beispiel. Ja. Oh, du hast 100 Stunden reingesteckt und weißt noch nichts von der Story, von der Hauptstory.
Ja.
Hast nur Nebenmissionen gemacht, dass alles bis OP und der krasseste Motherfucker, also weißt aber nichts von der Story, hast du nichts erlebt. Ne?
Also denkst du eher so, geh deinen Weg, mach die Quest, auf die du Bock hast, und wenn du quasi keinen Bock hast auf Nebenquest, geh einfach weiter so. Ne?
Einfach durchziehen. Wenn du Bock auf das Spiel hast, auf die Story, zieh die Story durch, und wenn du eine wahnsinnig interessante Nebenquest mal entdeckst oder sowas, die dich vielleicht so im Anhang interessiert, wenn zum Beispiel, keine Ahnung, bei Witcher du weißt, okay, um das Monster geht es zum Beispiel, wow, krass, wie sieht das denn aus oder sowas, dann verfolgst du halt diese Nebenquest, aber hauptsächlich auf die Hauptstory fokussieren und dann ist es auch in 40, 50 Stunden maximal zu schaffen. Ne?
Mhm. Aber genau das ist so das, was mein innerliches Ich dann explodieren lässt, weil ich kann nicht einfach an der Nebenmission vorbeigehen und sagen, ich mach sie nicht. Aber was ist, wenn ich da das
Flammschwert plus 3 kriege?
Galahorn Flammschwert plus 3 kriege. Und,
mit eiskaltem Blick.
Da bin ich eher auch auf Johnnys Seite. Ich habe jetzt Vanguard mal angefangen zu spielen. Mega cooles Spiel. Ich mag das Kampfsystem, ich mag das Spielsystem.
Mhm. Siehst du, den Charakter sieht man bei Vanguard im Trailer.
Und und da bin ich dann sehr schnell auch auf diese Situation gestoßen. Oh ja, Nebenquest, oh ja. Und dann, ja, egal, jetzt kein Bock mehr auf Nebenquest. Ja, aber ich kann den noch nicht machen. Und da bist du auf einmal so dieses, ich mach sie trotzdem. Und dann bin ich da schnell, ja doch, jetzt habe ich keinen Bock mehr, das Spiel zu spielen. Ne? Weil ich einfach irgendwie raus war aus der Story und so viel Nebenquests gemacht und so viel Zeit investiert für eigentlich nur, ja, Nebenquests. Ne?
Absolut.
Und da komme ich halt auch nicht so schnell rein.
Schwierig.
Ich vergleiche das immer mit World of Warcraft. Wenn du WoW alle Nebenquests machen willst und alle, du gehst kaputt.
Ja.
Du gehst absolut kaputt. Nein, du musst leveln in einem Gebiet so schnell wie möglich. Wenn du das Level für das nächste Gebiet erreicht hast, musst du ins nächste Gebiet. Ja. Punkt. Ne?
Ja.
Alles andere ist absoluter Schwachsinn.
Ja. How to play games mit Arthur. Geh deinen Weg, aber geh.
Aber schnell.
Ja, das effektiv. War Dragon Age Origins und hat von uns eine S-Bewertung bekommen. Dann geht's weiter mit dem 10. November und Call of Duty Modern Warfare 2. Wir haben hier einen Shooter aus der Call of Duty-Serie und gerade Modern Warfare, die alten Teile, die meiner Meinung nach besten Teile, die Call of Duty rausgebracht hat. Denn wir haben hier nicht nur geiles Multiplayer, sondern auch ein richtig, richtig geiles Story-Game. Und mit Call of Duty Modern Warfare 2 kam dann, ich glaube, 2 Jahre nach dem Modern Warfare-Teil der neue Teil raus. Ein Teil, der auch sehr stark in die Kritik gekommen ist, da es dort eine Mission gab, in der man einen Flughafen als Terrorist reingegangen ist und man selber aber auch noch entscheiden konnte, ob man selber schießt oder nicht, aber in diesem Flughafen alles niedergemäht hat, was man gesehen hat. Diese Mission, ich weiß noch, Johnny, wir haben uns damals nämlich die englischen Keys geholt und die russischen Keys geholt. Und haben dann nämlich genau diese Mission in der originalen Fassung, also mit Schießen, weil in der gecutteten Version darfst du gar nicht schießen, sonst ist die Mission dann fehlgeschlagen und wir haben sie halt richtig gespielt. Und ich hatte, obwohl ich weiß, das ist nur ein Spiel, ein so komisches und unwohles Gefühl dabei, diese Mission zu machen. Ich habe geschossen, aber nicht mit Freude. Also,
es ist schon heftig, ne? Es ist,
schieß mit Freude.
Schuss mit Freude. Es ist heftig. Und wenn man über Modern Warfare 2 spricht, muss man, glaube ich, auch genau über diese Thematik auch sprechen, weil es einfach sowas, und das klingt jetzt weird, Besonderes ist im Gaming, weil es einfach etwas mit dir macht, weil es dich dazu zwingt, nachzudenken, was tue ich hier gerade überhaupt? Und im Endeffekt, du sagst, es ist ein Spiel, es kann scheißegal sein, was ich hier gerade tue. In Counter-Strike schieße ich stundenlang irgendwelchen Leuten ins Gesicht. Und hier überlegst du, was abgeht. Gleichzeitig ist es natürlich einfach gepaart mit einer Story, die gut übersetzt wird, die man gerne erlebt, wo man den ersten Teil davor schon hatte. Alles geht weiter, die Geschichte um Price, Makarov von keine Ahnung wen, alles zieht sich weiter zu und wird schlimmer und nur verrückter. Betrügereien, Intrigen und keine Ahnung was. Und dann stehst du eben in dieser No-Russian-Mission und denkst, okay, fuck. Ne, wie du sagst, in der deutschen gecutteten Version kannst du gar nicht, oder wenn du schießt, ist die Mission sofort fehlgeschlagen, was ich weiß nicht, ob es die richtige Entscheidung ist, das zu tun, oder ob es besser ist, tatsächlich mal dieses Gefühl zu haben, wie es ist, dort schießen zu dürfen. Aber es macht schon irgendwas mit dir, definitiv. Das, so viel kann man sagen.
Ich glaube, man kann sich ganz schnell einig darauf werden, dass dieses Spiel damit auch polarisieren wollte.
Total.
Dir diese Möglichkeit zu geben. Die wussten marketingtechnisch ganz genau, dass das einen riesen Aufschrei gibt. Vielleicht nicht so einen großen, wie es den dann tatsächlich doch gab, aber denen war das durchaus bewusst. Und sie wollten dir Möglichkeiten geben, wie ihr schon gesagt habt, dass du an dir selbst zweifelst und überlegst, okay, was mache ich hier eigentlich gerade?
Das große Problem ist ja auch, es war die Zeit, wo es langsam losging mit Social Media. Du hattest dein Smartphone, du warst immer up to date, die neuesten News. Und gerade solche Sachen wie, das ist jetzt ein paar Jahre nach 9/11, dann sind Dinge passiert wie Schulshootings in Amerika und so. Und dann hat sowas natürlich eine riesengroße Diskussion ausgelöst. Sind Videospiele der Grund für sowas? Sehen die Jugendlichen sowas in den Videospielen und denken, boah, das ist cool, das will ich auch nachmachen? Und da ist natürlich so eine Mission ein
gefundenes Fressen auch.
Genau, einfach, ne? Ein gefundenes Fressen für alle, die halt dagegen sind und alle, die ja irgendwie einen Grund suchen, warum passiert sowas. Und da war das natürlich ein extrem großes Diskussionsthema.
Aber vielleicht, um auf eine positive Sache zu kommen, was macht Modern Warfare generell besser als die älteren Teile? Auch vom Gameplay generell, was würdet ihr sagen?
Es hat das, was es schon gut gemacht hat mit Modern Warfare 2, einfach noch besser gemacht. Ne? Und zu der Zeit, muss ich sagen, hatte ich zumindest noch nicht diese bombastischen Stories satt. Ne? Also du hast einfach diese super actionreichen Cutscenes, diese verrückten Sachen, die ganze Zeit passieren. Alles wird geballert, Adrenalin und Helikopterabstürze und Granatenwerfer und keine Ahnung was, einfach alles ist dort mit drin. Das ist einfach Michael Bay-Filme als Game vom Feinsten. Und zu der Zeit war es einfach noch cool, noch neu, noch nicht so oft gespielt einfach. Ne? Und das gepaart mit besseren, was heißt besseren, eigentlich nicht besseren Waffen, aber cooleren Fähigkeiten und irgendwie, weiß ich nicht.
Also die haben vieles anders gemacht als die Spiele sonst, gerade im Bereich Shooting. Egal ob storytechnisch oder ob es multiplayer-technisch war. Storytechnisch bist du einfach so weit gekommen, du hast eine geile Story, die auf über alle drei Teile zusammenhängend war. Du hast eine, du hast die Charaktere kennengelernt und du hast sie lieben gelernt. Du hast dich richtig in diese Charaktere, die waren wie deine Freunde auf einmal, so nach dem Motto, ne? Und das über drei Teile. Dann im Multiplayer, du hast, je nachdem, wie gut du warst, mit diesen ganzen Perks, noch andere Möglichkeiten gehabt, dann mit irgendwelchen Kampfhubschraubern und so. Das gab es vorher in keinem anderen Shooter. Du hast die Möglichkeit gehabt, ganz viele unterschiedliche Spielmodi, ne? Von Search and Destroy über Team Deathmatch, über Deathmatch, über Capture the Flag, was du nicht alles hattest. Und das immer mit diesen Perks. Und konntest dich immer weiter leveln. Du konntest die Waffen leveln. Und das war ein unglaublich geiles Prinzip, was man vorher so nicht kannte.
Das war einfach für mich auch noch die Zeit, wo ich beide Modis sehr gefeiert habe, Singleplayer als auch Multiplayer, ne? Wo du die Singleplayer-Kampagne durchgespielt hast und dann hast du halt noch wochenlang den Multiplayer gespielt. Und das hat einfach Bock gemacht zu der Zeit noch, ne?
Auf jeden Fall.
Mit den verschiedenen Prestige-Rängen und keine Ahnung was, immer weiterkommen. Das war schon super einfach. Wirklich, wirklich gutes, funktionierendes Multiplayer-Spiel auch einfach. Ne?
Für viele Leute war es auch der beste Teil. MW2, bester Multiplayer überhaupt.
Ja,
ne?
Tatsächlich, ja. Sehe ich genauso.
Es wurde ganz, ganz stark gefeiert, als der Teil geremaked wurde. Ne? Einfach quasi eine neue Version bekommen hat und die Leute sind da sowas von aufgesprungen, hatten alle Bock auf Multiplayer.
Ja.
Ich weiß gar nicht, wie die kompetitive Szene da aussieht.
Die gibt es immer noch. Es gibt immer noch private Lobbys, wie das gespielt wird. Ich habe letztens Videos geguckt.
Definitiv. Mega, ich meine nice. Aber allgemein Call of Duty, ich glaube, die ist nicht so groß, also dass es wirklich große Competitions gibt und alles Mögliche. Vorhanden ist sie natürlich. Mhm. Alles hat eine kompetitive Seite und ein eine kompetitive Plattform dann dementsprechend auch. Aber das war, glaube ich, der Teil, der das richtig ins Rollen gebracht hat mit dem Call of Duty Multiplayer.
Ach, und ich habe es auch einfach gefühlt, ganz ehrlich. Wir gucken uns gerade das Gameplay an von der Story und wie du drin warst. Also ich war wirklich drin. Ich fand das so gut, rein geschichtlich und das durchzuspielen. Ach, wirklich.
Es sieht doch immer noch gut aus.
Es ist schon ein super Spiel. Wie gesagt, die ganze Thematik drumherum, wie kompliziert die ganzen Sachen sind, wie schlimm es ist, Killerspiele, was auch immer. Die Diskussion kann man und soll man führen, aber nichtsdestotrotz ist es noch eins der echt guten Call of Duty-Spiele. Ja. Wenn nicht sogar das Beste, wie Arthur gesagt hat, so im Allgemeinen.
Ja, auf jeden Fall Call of Duty Modern Warfare 2. Spielt, wenn ihr es noch nicht getan habt, auf jeden Fall die Kampagne von den Modern Warfare 3 Teilen, also die drei Teile, also die alten auch. Es lohnt sich auf jeden Fall, die Story ist krass, die Charaktere sind krass, holt das auf jeden Fall nach. Von uns hat Call of Duty Modern Warfare 2 verdient ein S bekommen. Und auch im November, nämlich dem 17., kam Left 4 Dead 2.
Lang ist es her, dass wir über Left 4 Dead gesprochen haben.
Unser also Game of the Year vom letzten Jahr. Ne?
Also ein Jahr später kam schon der zweite Teil raus. Ne?
Ja, krass. Verrückt. Man muss sagen, nur ein Jahr dazwischen.
Ja.
So viele Verbesserungen.
Ja.
Vom Spielprinzip hat sich fast nichts verändert im Grunde.
Mhm.
Du hattest immer noch diese vier Leute, die dann losgestürmt sind, versucht haben zu überleben, zum nächsten Safe Room zu kommen, um dann irgendwann die Map zu clearen oder die Maps zu clearen dann dementsprechend und zum Ende zu kommen und zu entkommen.
Ja.
Das war das ganze Spielprinzip, das hat sich auch nicht geändert, aber wir haben so viel Neues bekommen, viele Perks, Waffen, bisschen mehr Customizable-Möglichkeiten für die einzelnen Charaktere. Tatsächlich, die Maps, das war das große Manko für mich, weil Left 4 Dead 1 war eher fast dasselbe immer. Du warst in der Stadt oder in der Bahn unterwegs, im Subway und hast Sandwiches gegessen zum Beispiel.
Chicken Teriyaki.
Chicken Teriyaki. Und hier war das dann ein bisschen offener. Du hattest Waldgebiete, du hattest dies, du hattest das. Ne? Also von den Maps her hat sich das um einiges verbessert. Und ich fand das so wahnsinnig, dass in einem Jahr so viel passieren kann an einem Spiel, dass das so viel besser gemacht werden kann. Und dann habe ich mir damals schon gedacht, warum können das andere nicht? Warum funktioniert das nicht?
Ich frage mich, ob die da eine andere Engine haben. Das Spiel sieht so viel schneller auch aus vom Movement, wie die Charaktere sich bewegen, springen, verschiedene Plattformen hochklettern und so weiter.
Voll, es ist nicht mehr so clunky, ne? Ich frage mich das auch, ob da irgendwie eine neue Technik hintersteckt. Ich glaube fast nicht.
Nee.
Aber es sieht schon echt viel besser aus und es lief so viel flüssiger und alles war besser, größer und fantastischer. Ne? Und im Endeffekt war Left 4 Dead 2 das Spiel, was wir ja dann auch einfach länger gespielt haben. Eins war da, wir haben es eine Zeit lang gespielt, dann wurde es vom zweiten Teil abgelöst, danach wurde nur noch der zweite Teil gespielt. Und das für eine gute Zeit lang und auch teilweise Jahre später noch immer wieder mal ein paar Runden, weil es ein gutes, gutes Spiel ist.
Das, was aber sehr schade ist, halt, wir haben dann ja Left 4 Dead 1 bekommen, haben es geliebt, haben es gezockt und schnell danach kam Left 4 Dead 2 und wir waren so gehypt und waren so glücklich, dass es jetzt weitergeht. Neue Maps, neue Charaktere und sowas und dann war es weg. Dann war es das und man hat gewartet und hat gewartet und hat gewartet, bis heute, dass Left 4 Dead 3 kommt und es ist nicht da.
Ich weiß nicht, Valve hat einfach ein Problem mit dritten Teilen. Das ist ganz wild. Ja, ehrlich,
die haben Angst,
Portal 3, Half-Life 3, Left 4 Dead 3, was ist los? Team Fortress 3,
irgendwann kommt in einem Jahr von allem der dritte Teil.
Das wäre krass.
Und das kommt alles 2030, weil da ist die 3. Oder 3030.
Ja, wenn nicht.
Half Left for Fortress.
Es ist wirklich weird, ne, dass die einfach nicht schaffen, dritte Teile zu machen. Und es ist ja nicht so, als würden diese Spiele nicht den Demand haben. Die Leute haben ja Bock darauf. Und es ist nicht so, als hätte Valve nicht das Geld dafür. Denn die sind, glaube ich, die neben, ich weiß gar nicht, wer hat das größte Geld im Gaming-Universe?
Kojima. So,
Tencent.
Ja, okay, ja, true. Aber Alter, Steam einfach. Steam. Ja,
ganz klar.
Also, wenn die nicht Geld haben, irgendwie ein geiles Ding rauszuhauen mit einem Budget, von dem du bis jetzt heute nichts gehört hast und morgen quasi einen Shadow Drop machen, wer dann?
So. In der westlichen Welt gibt es, würde ich behaupten, niemanden größeren, ne, als Steam.
Wir müssen aber auf jeden Fall das auch ansprechen, was wir in der letzten Folge angeteasert haben, der Multiplayer, und dass man in diesem Teil auch als Zombie-Fraktion spielen kann. Mhm. Hat euch das Spaß gemacht damals?
Es war super neu und voll cool eigentlich, ne? Dass du von der anderen Seite aus reinjoinen konntest. Das war ja so, dass du reingejoint bist in ein anderes Spiel von anderen Leuten dann dementsprechend. Mhm. Ne? Und das heißt, wenn du dann auch gut drin warst, du hattest natürlich limitierte Möglichkeiten als Zombie, ne? Als Boomer oder
klar.
Musste gebalanced
oder
sein.
Keine
ne?
Ahnung. Genau. Aber nichtsdestotrotz, wenn du mal eine gute Runde hattest und mal jemanden geambusht hast oder sowas, hat schon echt Bock gemacht, weil das ist dieses Schadenfrohe, was du dann hast, den Run für die anderen schwerer zu machen oder komplett zu vermasseln. Ne? Mhm.
Aber das habe ich ganz, ganz wenig genutzt. Also ich fand gerade dieses, man sitzt mit seinen Kumpels da und ballert sich durch diese Zombie-Mengen, das fand ich das, was mich an Left 4 Dead so gefesselt und beeindruckt hat.
Ich fand, es gibt viele Spiele, die genau das gemacht haben, dass du sagst, okay, du bist jetzt der Böse, die eigentlich niedergeschossen werden. Da gab es ja verschiedene Ansätze. Es gab ja auch Resident Evil-Spiele, die sowas gemacht haben in der Art. Ich fand immer die Blickrichtung oder die Sicht aus den Bösen, fand ich immer nicht so interessant wie tatsächlich dieses, okay, wir arbeiten jetzt zusammen und schaffen es irgendwie.
Das ist wie Scuff-Spielen.
Ja, nö, ich liebe Scuff-Spielen in Tarkov. Nee, aber auch so dieses wie heißt dieses, nicht Halloween-Spiel, aber
Dead by Daylight.
Dead by Daylight, dankeschön. Mir macht es da auch nicht Spaß, den Bösen zu spielen. So irgendwie, weiß ich nicht. Das ist nicht so unbedingt meins.
Es gibt ja ein Spiel, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt. Es gibt mittlerweile zwei Teile davon, meine ich. Und zwar hast du auch vier Leute, die gegen einen Monster kämpfen. Und ein Spieler spielt dieses Monster und vier Leute dann dementsprechend die vier Spieler.
Es gab
eins,
das hieß Evolve.
Genau, das meine ich.
Ja.
Und das Monster konnte sich halt weiterentwickeln.
Genau.
Das vom Prinzip her einfach war sehr, sehr geil. Das war balancing-technisch
schwierig, ich habe es auch mitbekommen.
Ja, am Anfang. Danach haben die das so ganz gut gepatcht eigentlich. Aber wenn du einen sehr, sehr guten Spieler hast, egal auf welcher Seite, besonders das Monster, dann hast du einfach keine Chance. Ne? Das ist einfach so. Aber trotzdem war das Prinzip einfach sehr, sehr cool. Ne? Wenn du ein Monster hättest, ne? Aber wenn du vier Spieler hättest und einer das Monster spielen könnte, das wäre doch auch grandios. Das wäre, ne? Stell dir mal vor, ein Fatales selber zu spielen.
Boah, das wäre schon geil. Aber dieses Spielprinzip wurde ja danach oft aufgegriffen. Wir haben es angesprochen, Dead by Daylight, Evolve und so weiter. Mhm. Hunt Showdown geht ja auch so ein bisschen in die Richtung rein, dieses Setting zumindest, Und es hat damals schon sehr, sehr gut funktioniert. Wir haben es heute beim Review-Quiz gehört, Leute, die über 700 Stunden in diesem Spiel hatten. Kann ich vollkommen verstehen. Ich denke, uns macht es auch immer noch sehr viel Spaß, wenn wir Back 4 Blood vor ein paar Jährchen zusammengespielt haben, dieses Gefühl einfach nochmal zu haben.
Mhm. Total. Ich sag's, sie würde in Left 4 Dead 3 kommen, wäre erstmal vorbei. Und wenn es nur eine Woche oder zwei wäre, aber die würden uns komplett auseinandernehmen.
Ja, das wäre aber auch ganz anders als die beiden anderen Spiele und viel besser.
Ja.
Vielleicht gibt es auch Jetpacks, wer weiß.
Boah, Jetpacks machen alles besser, außer Elix 2.
Jetpacks, wieso hat Banjo-Kazooie Nuts and Bolts kein Jetpack gehabt?
Stimmt, das war der Fehler.
Ja. Ich habe doch versprochen, dass wir nicht mehr über Nuts and Bolts reden.
Hast du versprochen.
Ja, aber Left 4 Dead 2 haben wir ein Jahr nach Left 4 Dead und verdient. Auch ein Jahr später haben die nochmal Innovation reingebracht und damit auf jeden Fall auch ein S von uns verdient gekriegt.
Verdient.
Und am selben Tag kam noch ein Banger-Spiel raus, denn am 17. November kommt ebenfalls Assassin's Creed 2. Ich finde, Assassin's Creed 2, die Story um Ezio, war für mich mit die beste, die wir bei Assassin's Creed hatten.
Ezio Auditore.
Das war die Zeit, wo man sich noch über ein neues Assassin's Creed gefreut hat.
Ja gut, es war auch erst das zweite, ne?
Es war auch erst das zweite, aber es war auch ein gutes Spiel.
Voll.
Es war sehr, sehr cool von der Story aufgebaut. Du hattest auch wirklich noch dieses Assassinen-Feeling, ne? Jetzt heutzutage in Origins und sowas, wo du dann in Ägypten warst. Das war ja einfach ein RPG, wo du mit Assassin's Creed klettern.
Mhm.
Wie hieß das neueste? Valhalla? Valhalla, ne? Assassin's Creed Valhalla? Nee. Doch,
ja,
Valhalla.
Ja, glaube schon.
Ja, wo du dann als Wikinger und so warst.
Ich glaube, nach Valhalla kam jetzt auch noch so ein Teil, so ein kleinerer Teil.
Shadows.
Nee, ja. Shadows kommt erst noch.
Shadows kommt noch.
Und Shadows wurde übrigens wieder verschoben, ne?
Ja, habe ich schon mitbekommen.
Ja. Aber das sind so, dieses Feeling, was die alten Assassin's Creed-Teile gegeben haben, haben wir nicht mehr.
Mhm.
Find ich sehr, sehr schade. Ich habe dann zum Beispiel Valhalla habe ich noch gezockt. Ich finde das schon, es macht schon Spaß, die zu spielen. Es sind aber, ja, es ist nicht mehr das Gleiche.
Die wurden auch irgendwann mal so überladen und so riesig und so eine krasse, heftige, übertrieben große Welt, was du meiner Meinung nach gar nicht so brauchst.
Wir haben dich gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt, wenn du das gut füllst. Haben die auch teilweise gut gefüllt, aber diesen RPG-Teil-Part da reinzubringen, das hat zum Beispiel für mich gar nicht gepasst.
Ich fand es einen okayen Ansatz, das mal zu versuchen, aber ich weiß, was du meinst, definitiv. Ich weiß nicht, der zweite Teil hat einfach alles in seiner Weise perfekt gemacht, weil es nicht zu viel, nicht zu wenig war. Du hattest eine schöne Geschichte. Leonardo da Vinci hat dir geholfen, hat seine Erfindung bereitgestellt.
Du musstest den Finger nicht mehr abschneiden, um diese versteckte Klinge zu haben.
Ja, genau.
Verrückt,
genau.
Oder?
Ne? Also solche verschiedenen Sachen. Es war schon einfach geil und du hast echt mit der Geschichte von Ezio hast du echt mitgefiebert. Es gab ja insgesamt dann auch noch zwei weitere Ableger in der Ezio-Geschichte, Brotherhood und genau, wie auch immer sie hießen.
Der andere.
Und der andere. Und ich habe alle gespielt und fand die super. Ich fand die so gut. Nach wie vor hat mir die ganze Geschichte um Desmond, also die Jetzt-Geschichte, die echte Welt, hat mich nicht gejuckt, war mir vollkommen egal.
Der Mondbär?
Echt?
Der Mondbär, genau.
Der Mondbär.
Nee, fand ich
eigentlich hergekommen.
Ich persönlich fand es nicht interessant, aber einfach diese Welt, Florenz da durchzulaufen, die verschiedenen Sachen zu holen, die kleinen Aufgaben, die Flaggen oder Federn oder was es auch immer war in dem Teil, ich fand es super. Ich fand es richtig, richtig gut. Es war, wenn nicht sogar der beste Teil, was ich auch gut fand, war dann noch Black Flag, den habe ich auch noch zu 100% durchgespielt, weil der mich noch abgeholt hat.
Ja,
auf jeden Fall. Genau, aber zwei, ich lasse da nichts drauf kommen, ganz ehrlich.
Ich fand die Jetzt-Geschichte um Desmond, die fand ich eigentlich ganz cool, wenn du dir die Gesamtstory anguckst. Du hast ja, über die Spiele hast du sehr wenig Segmente tatsächlich mitbekommen. Meistens war das am Anfang des Spiels, dass du Desmond ein bisschen Story bekommen hast und der Hauptplot ging dann am Ende los, ne?
Ja.
Oder war dann am Ende zu Ende, dann dementsprechend gezeigt. Das war ja auch der Hintergrund, dass Desmond quasi vom Hirn her in seine Ancestors zurückreist und deren Story erlebt, um dann zu gucken, wo das Artefakt ist und solche Geschichten. Ne?
Was ich hier noch relativ cool fand, die Verbindung oder beziehungsweise das Ende, wo es sich verbindet mit der Jetzt-Geschichte. Er findet ja am Ende diesen, ich weiß nicht, hieß er goldener Apfel oder irgendwie
Apfel
sowas.
Edens oder irgendwie sowas.
Edenapfel,
ja. Edenapfel, genau. Und dann sieht Ezio in seiner Welt plötzlich auch so richtig technologische Sachen. Und das hat mich damals schon gepackt, wo ich dachte, okay, wo in welche Richtung geht das jetzt? Haben wir plötzlich so eine alternative Realität, ne?
Ja.
Weil es war bis dahin sehr, sehr historisch und akkurat. Und spätestens ab diesem Teil, vielleicht war da die Desmond-Geschichte noch okay, spätestens ab Ende diesen Teils war komplett over. Also da hat alles gar keinen Sinn mehr gemacht, was bei Desmond abging. Den gab's den überhaupt im dritten Teil?
Das ist ja das Ding, es gab Desmond einfach nicht mehr. Desmond ist ja danach, es wurde ja gar nicht mehr weitererzählt, was mit Desmond passiert ist. Da kam ja irgendwann die Tempelritter.
Ja, die Organisation.
Die Tempelritter und haben Desmond dann nochmal gefangen genommen und dann war's das mit Desmond ab Teil 3 oder irgendwas. Und dann hast du in jedem Assassin's Creed Teil irgendeine andere Person gespielt.
Ja.
War das so? Ich habe irgendwie in Erinnerung, dass bis 3 spätestens 4. Teil die Desmond-Geschichte dann erst abgeschlossen war.
Das wurde nie abgeschlossen.
Also den dritten Teil habe ich auch noch durchgespielt und ich glaube, da gab es Desmond auch, aber das hat alles nicht mehr. Es gab da nichts Erwähnenswertes.
Nee,
gar
das fand
nichts.
Ich auch. Also
ich
das,
muss mir eine Story Summary angucken.
Das war irgendwann war das einfach vorbei und Desmond war weg. Und diese ganze Story um Desmond war vorbei und er kam auch nicht wieder. Und dann hatten wir jeden Assassin's Creed halt irgendeinen anderen Protagonisten an der jetzigen Zeit. Und was also, wo ich so dachte, warum? Also wieso erzählt ihr denn diese Geschichte, die ihr aufgebaut habt, mit Desmond nicht weiter?
Ich meine, ich kann es ja auch verstehen, es ist okay, wenn sie dieses Ding einfach kicken, weil sie haben dann ganz, ganz viele verschiedene Jahrzehnte und alles genommen und versucht, das mal irgendwie in eine logische Geschichte zu verpacken, die alle irgendwie mit Desmond zusammenläuft. So, ich verstehe, warum sie es gemacht haben, aber ja, wie gesagt, ich hätte es gar nicht erst gebraucht, aber wenn sie es machen, macht es ordentlich so.
Was der Teil auf jeden Fall besser gemacht hat als der erste Teil, ist zum einen das Grafische. Ich finde, dass hier die Welten besser und auch abwechslungsreicher aufgebaut sind.
Voll, Israel war viel, viel schlechter, viel, 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 viel detailärmer.
Als viel mehr du Kisten, jetzt also ich meine jetzt ja, Blöcke ja, so, die
genau,
da aufgebaut haben.
Als du jetzt in Italien und hauptsächlich, ich weiß gar nicht, war das jetzt Venedig, ich weiß, Florenz warst du auf jeden Fall. Wunderschön.
Ich glaub, in dem Teil warst du noch nicht Venedig. In einem anderen Teil, Brotherhood oder sowas, da warst du, glaube ich, in Venedig.
Na, auf jeden Fall wunderschön zu der Zeit. Ich weiß, dass du, glaube ich, so 3 Maps hattest, die verbunden waren, aber so ganz genau bin ich mir jetzt auch nicht mehr sicher.
Was du aber bei dem Teil auch immer noch hast, diese klassische Assassin's Creed-Krankheit, nenne ich sie mal, du hast große Welten, die du natürlich auch storymäßig erkundest, aber so eigenständig die Welten dir anzugucken, diesen Reiz hattest du nie gehabt. Später in den neueren Teilen haben die es ja versucht mit diesen ganzen Sammelgeschichten, die du hattest, die ich total unnötig fand.
Ja, das fing hier schon an.
Ja, um diese große Welten einfach zu befüllen, war für mich aber niemals ein Anreiz. Ja, du hast mal ein bisschen geguckt, okay, ist hier irgendwas Interessantes, ist da was Interessantes, aber in den meisten Fällen, abgesehen von Story-Abschnitten.
Ja, das stimmt.
Das ist allerdings richtig. Aber im Großen und Ganzen war das der beste Teil genauso für mich, weil du zum ersten Teil so viele Verbesserungen einfach hattest, von der Welt her erstens. Zweitens, du hast ja dann außerhalb ein kleines Dorf hier wieder aufgebaut. Wo
stimmt.
Du, ja, Mann, wo du dann eine Schmiede dann geil, hattest, da konntest du Waffen schmieden und hier und da und Dorfbewohner immer rekrutiert hast sozusagen und das wieder aufgebaut hast. Ne? Dann aber auch der Gott der Assassinen geworden bist irgendwann als Ezio Auditore. Das war natürlich nach dem zweiten Teil. Aber das war nach Altair, das war der Assassine überhaupt. Ne? Und der hat das ganze Ding meiner Meinung nach geprägt, das Ganze noch mehr als Altair. Das ganze Assassin's Creed. Also ich bin auch deiner Meinung, Hase, die neueren Teile, die sind besonders in Ägypten der Teil, einfach viel zu groß und leer.
Ja, total.
Und Punkt. Die beiden anderen Teile waren besser da gelaunt, aber mit einem Assassin's Creed hat das nichts mehr zu tun.
Der dritte Teil hieß, glaube ich, Syndicate, kann das sein?
Nein,
das war ein Ableger von dem dritten Teil, wo du den.
Achso, ich dachte, das wäre einer von den zweiten Teilen.
Nee. Wie hieß, warte mal, war Syndicate nicht der Teil in London mit Bruder und Schwester?
Ja.
Unity war der in Frankreich?
Ja.
Und jetzt bin ich schon hoffnungslos aufgeschmissen. Okay. Aber auch zum ersten Teil muss man sagen, Verbesserungen. Der zweite Teil hatte nicht so ein monotones Gameplay. Im ersten Teil war es ja immer so, okay, du läufst irgendwie Leuten hinterher, entweder als Mönch verkleidet oder bist irgendwo oben, hörst irgendjemanden ab, bringst jemanden um, weiter geht's. Und hier war es schon sehr, sehr abwechslungsreich. Du hattest eine gute Story, die auch eben Gameplay-technisch gut verarbeitet war, das war schon echt super.
Ja, du hast ja viele neue Fähigkeiten gekriegt. Ne? Du hast ja auch durch Da Vincis Pläne und Konstruktionen, die du gemacht hast, dann noch Sachen. Du konntest ja irgendwie damit mit diesen Drachen fliegen und sowas alles. Und da kamen halt viele, viele neue Innovationen dazu, die du im ersten Teil nicht hattest, was sie dann auch super gemacht haben. Ne?
Yes.
Ja, also auf unserer Seite Assassin's Creed 2 auf jeden Fall ein super Spiel gewesen. Haben eine A-Wertung dafür gegeben und das hat das auf jeden Fall verdient. Genau, falls ihr es nicht gespielt habt, ich weiß nicht, wie gut das jetzt gealtert ist, ob man es noch spielen kann. Aber
ich glaube, schwierig, ne?
Ich denke auch, aber auch für uns auf jeden Fall mit der beste Assassin's Creed-Teil. So, zum letzten Spiel dieses Jahr, denn am 17. Dezember bekamen wir Final Fantasy 13. Make my wish come true, let darkness slip aside, hiding all the hope, mocking what we treasure, battles we can win if we believe our souls, hanging for the light.
Ja, die Fantasie ist zum 13. Mal final und das Spiel war gut, auch wenn es damals schon ein bisschen nicht so stark aufgenommen wurde und es auch zum Beispiel den Aufschrei damals gab, ich erinnere mich, dass das das erste Final Fantasy war, das auf einer Xbox rauskam. Da wurde so rumgeschrien, ey Leute, was soll, ihr klaut uns unsere IPs so ungefähr, klaut uns unsere Jobs. Und man denkt sich so, ey, ihr wisst aber schon, dass bevor Final Fantasy auf der PlayStation so stark war, war es auf einer Nintendo-Konsole, also was geht ab? Nee, damals haben sie schon angefangen, das so ein bisschen Multiplattform zu machen, was eine gute Entscheidung war, definitiv. Auch wenn ich sagen muss, ich habe es damals auch irgendwie nicht gut gefunden. Ich habe das so, das ist so meine Spielerei auf der PlayStation. Ich will nicht, dass das ist. Ich war auch einer von den schlimmen Leuten so ungefähr.
Hater.
Ja, voll. Aber nichtsdestotrotz, Final Fantasy 13, gutes Spiel. Folgt der Geschichte von Lightning, welche auch so eine Edgelordin ist, wie Cloud im Grunde genommen. irgendwie ist alles doof und alles scheiße und ich bin aber super cool und ich krieg das alles schon hin. Grundsätzlich in dieser Welt, wie soll man das sagen? Es gibt Götter, die nennen sich Falci und es gibt einen Fluch, da wirst du mit einer Bestimmung auferlegt, die du erreichen musst, um quasi zu einem Kristall zu werden, das ist dann das Gute, was du quasi geschafft hast, ja, deine Bestimmung zu erledigen. Das ist quasi, wenn du diesen Fluch bekommst oder diese Bestimmung, dann solltest du das quasi machen. Wenn du das nicht schaffst in einer gewissen Zeitspanne, die immer unterschiedlich ist, wirst du zu einem Lissi. Das ist dann ein Monster, ein komisches Vieh, das dann durch die Gegend wabert und einfach nur darauf wartet, abgeschlachtet zu werden. Und die Heldentruppe, der wir jetzt im Endeffekt folgen, wird von diesem Fluch getroffen. Oder von einem Falci, von einer Gottheit, wird denen eine Bestimmung auferlegt eben. Und komischerweise ist es dieselbe Bestimmung. Sie haben alle dieselbe Eingebung, dass sie irgendetwas tun sollen und denken, sie sollen diese Welt retten. Und zwar, die Welt ist Cocoon. Das ist nämlich eine Bubble, wenn du so willst, innerhalb der echten Welt, des Planeten, die Ich weiß es gar nicht mehr genau.
War das nicht so eine Art von Mond, wo dann diese eine, ja, die gehobenen Leute, die Reichen gelebt, genau, haben? Und dann gab es noch diesen alten Planeten, genau, von dem diese Reichen weggegangen sind, der noch mit der Ursprung ist.
Irgendwie sowas.
Grand Pulse namens.
Genau, genau.
Kleine Berichtigung, Falci sind die Götter, ja. Die Lissi, ja, sind die Menschen, die auserkoren wurden.
Ah.
Und wenn die sich dann in Monster verwandeln, heißen die dann Seath.
Ah, du hast vollkommen recht.
So war das.
Exakt.
Muss ich auch erstmal gerade googeln.
So, also man kann Arthur, egal welches Spiel, hinwerfen. Der könnte sogar die Story von Tetris erzählen.
Aber was ist die Q- und E-Fähigkeit von Lightning?
Die haben keine, weil die nicht bei League of Legends, okay, vertreten sind. Okay.
Einmal Netz schießen und einmal Punch.
Nee, aber das ist.
Das ist doch kein Spider-Man, Mann.
Ich habe das Spiel direkt gespielt, als es rausgekommen ist, auf der Xbox 360 tatsächlich, Johnny. Ich bin sehr gut mit den Charakteren warm geworden. Ich mochte die Story an sich gerne, ich habe sie gerne verfolgt. Es hat mir richtig viel Spaß gemacht, auch wo die dann ihre ganzen, ich weiß nicht, wie die in diesem Teil hießen, die Esper-Fähigkeiten da bekommen haben, mhm, und so weiter. Mega viel Spaß gemacht. Aber mit der Welt an sich bin ich nie warm geworden. Die Story fand ich cool, mit der Bestimmung und so weiter. Da gab es ja ein, zwei Plot-Twists auch noch mit der Schwester von Lightning und so weiter. Aber wenn ich jetzt so dazu zurückdenke, würde ich es nicht noch einmal spielen. Früher fand ich es gut, hat mir Spaß gemacht, aber heutzutage.
Das Spiel war quasi zu, ich weiß nicht, 50, 60, 70%. Ich glaube 60% ungefähr, sehr linear, wenn du auf Cocoon warst und dann bist du irgendwann auf Grand Pulse gekommen, auf diese große Welt dann dementsprechend. Auf einmal hattest du offene Areale, konntest hingehen, wo du willst, kämpfen, wogegen du willst, wurdest dann nicht bombardiert, aber schon in einem gewissen Maße hast viel mehr Nebenquests bekommen und dann, das war, fand ich so gut, die Story hat sich sehr, sehr gut aufgebaut auf Cocoon dann dementsprechend, man hat sehr viel Character Development mitbekommen und die Charaktere untereinander, dass du merkst richtig, ne? Zum Beispiel zwischen Snow und Hope, dass da sehr viele Spannungen sind, die sich dann mit der Zeit lösen, ne? Lösungen gefunden werden, weil die ja trotzdem zusammenarbeiten müssen dann dementsprechend und sämtliche Charaktere haben irgendwie in irgendeiner Weise mit dem anderen verschiedene Aspekte. Es ist nicht so, dass die zusammen durch die Welt gehen und wir sind Freunde mit der Power of Friendship, machen wir jeden platt, sondern genau im Gegenteil. Die haben auch ihre Probleme zwischeneinander, ihre Misstrauen und alles Mögliche. Und das war ja schon fast der erste Teil, der das so wirklich gemacht hat, ne? Sonst, wenn wir den Teil davor angucken, Final Fantasy XII, die haben sich kennengelernt, es gab eine kleine Backstory zu den einzelnen Charakteren, ansonsten Power of Friendship.
Friede, Freude, Eierkuchen.
Ja, die haben sich sonst nie misstraut oder sonstiges, die hatten immer ein gemeinsames Ziel, einen gemeinsamen Gegner, Punkt. Ne?
Hier muss man ja sagen, die sind ja absolut zusammengewürfelt. Ja. Also so absolut, die waren teilweise auf unterschiedlichen Seiten sogar, aber was sie dann einfach zusammengeführt hat, war dann eben dieser, nennen wir es Fluch, diese Bestimmung, die sie erfüllen mussten und sie mussten sie erfüllen. Also wenn im Endeffekt wussten sie alle, sie sind des Todes. Ob du jetzt ein Seath bist, also so ein Monster oder zu diesem Kristall wirst, ist quasi scheißegal, weil du so oder so am Arsch bist, aber sie wussten, dass sie trotz alledem irgendwie diese Welt, zumindest ist es zu dem Zeitpunkt die Interpretation, retten müssen. Und das hat die einfach zusammengeführt und auch dafür gesorgt, dass sie zusammenarbeiten müssen und ihre Probleme hinweg sehen müssen und daran arbeiten müssen. Ne? Also es war schon echt ein interessantes Game, das muss ich echt sagen. Mit den Jahren hat mir dieses Spiel auch gedanklich wesentlich mehr gefallen, als ich es damals durchgespielt habe und fand. Weil, so wie du gesagt hast, es war so linear, eine ganz lange Zeit und dann plötzlich hast du schon fast so ein Foreshadowing auf Final Fantasy XIV mit diesen offenen Arealen. Plötzlich kannst du irgendwie durch die Gegend laufen und hast riesige Monster und Aufgaben und keine Ahnung was, ne? Und konkludiert dann doch echt mit einer schönen Geschichte. Also alles in allem eine gutes Game, das Kampfsystem wie Final Fantasy typisch, mal was ganz anderes. Jetzt gibt es das Paradigmen-System, wo du vorbestimmst, welcher Charakter welche Rolle erfüllt im Kampf.
Mehrere.
Genau. Soll es ein Heiler sein, soll es ein reiner Angreifer sein, ein Verteidiger, einer, der die Leute bufft und stärker macht, einer, der die Gegner schwächt, so verschiedene Sachen. Und das konntest du eben verschieden zusammenstellen. Du hast gesagt, ich möchte einen Heiler, ich möchte einen Angreifer und ich möchte einen Verteidiger. Oder ich möchte jetzt drei Verteidiger haben. Und so hat daher der Name Paradigmensystem, je nachdem, was der Gegner gemacht hat oder was du gerade brauchst, hast du deine Leute instant gewechselt.
So, und du hast einen Gruppenbuff oder sonst was bekommen.
Genau.
Wenn du ganz viele Angreifer hattest, konntest du, es gab so eine Art von Schockleiste in dem Teil, wenn ich mich nicht irre.
Genau,
ja. Konntest die schneller füllen und den Gegner in dann halt einen Schockzustand bringen.
Ja.
Danach bist du geswitcht in den Angreifermodus, um noch mehr Schaden auszuteilen. Ja?
Richtig.
Ja. Vom Grundsatz war das so, es gab ja diese zwei verschiedenen Skillungen. Die beiden waren in Anführungszeichen Angreifer. Die eine Skillung war eher auf physischen Schaden ausgelegt und die andere, das andere Paradigmen-Dingens war auf magischen Schaden. Und mit magischen Schaden hast du die Schockleiste hochgebracht und mit physischen Schaden hast du die Schockleiste oben gelassen quasi.
Ja. Genau.
Also, dass die langsamer abflacht. Aber wenn der Gegner dann geschockt war, hast du in diesem Angreifermodus, in diesem physischen, mehr Damage gemacht dann dementsprechend auch. Ne? Deswegen, das war ein interessantes System, wo man sich erstmal reinfuchsen musste, weil es war komplett neu, was anderes und was Wahnsinniges, wahnsinnig Innovatives.
Mhm, total.
Das System hat sich auch über alle drei Spiele durchgezogen. Mhm. Ne? 13.2 und Lightning Returns auch in anderen Formen abgewandelt, aber immer noch da gewesen. Und es hat sich für mich absolut bewährt. Hundertprozentig.
Was ich schade fand, dafür, dass das Kampfsystem so gut ist, war das Level-System, aber auch das Equipment-System super billo. Das heißt, du konntest die einzelnen Rollen der jeweiligen Charaktere leveln. Das war aber einfach nur, okay, du kriegst die nächste Note, schaltest die frei. Vielleicht hattest du mal eine Abzweigung, aber ich glaube nicht mal das. Und auch die Waffen waren einfach, okay, du kriegst eine bessere Waffe, sie ist einfach besser als die letzte, fertig, Punkt. Die hatten, glaube ich, nicht mal Elemente, wenn ich das so richtig im Kopf habe, oder zumindest waren sie völlig irrelevant. Ja. Und das war so ein bisschen schade, aber alles in allem hat es trotzdem echt gut funktioniert. Musik muss man, glaube ich, nicht erwähnen. Diesmal Hamauso, welcher auch jetzt in Final Fantasy VII Rebirth eben guten Job abgeleistet hat, du hörst jetzt die Einflüsse dort schon raus, was er für eine gute Musik gemacht hat, die feiere ich heute noch teilweise sehr hart ab. Also wirklich, wirklich gutes Ding. Ich hoffe, sie machen endlich mal ein Remaster daraus oder vielleicht sogar ein Remake. Wer weiß das schon, weil Square Enix hat da irgendwie so ganz komische Sachen geteased. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, Arthur.
Nee, noch gar nicht.
Da hat irgendjemand mal gesagt, ich glaube, ein bekannter YouTuber, wie wäre es denn mit einem Remaster von Final Fantasy 13, bevor ihr irgendwie Final Fantasy 9 Remake macht? Und dann hat Square Enix geantwortet, warum nicht gleich ein Remake? Keine Ahnung, so, es gibt halt verschiedene Dinge.
Es gibt ja bestimmt Pläne und ich denke, diese Remake-Geschichte für Final Fantasy, ich hoffe es zumindest, das ist natürlich Wahnvorstellung meinerseits, aber dass sämtliche Spiele quasi geremaked werden, das wäre so fucking grandios.
Ja.
Vor allem, was die jetzt mit Final Fantasy VII gemacht haben, wenn das auch nur annähernd so gut ist, ne?
Ja, ja.
Bin ich absolut dabei.
Ja, Hammerspiel einfach, ne?
Ja, und damit haben wir nicht nur final die Fantasie, sondern auch final Final Fantasy bewertet. Und zwar mit einem A. Und da es auch noch einige Spiele gibt, die wir nicht näher besprechen konnten, wollten, gibt es, wie ihr bekannt oder wie ihr wisst, die Honorable Mentions. Und da haben wir als allererstes das Game zum Film Saw.
Ja.
War ein ziemlich witziges Spiel, muss ich sagen. Also man hatte ja genau dieses Saw-Ding einfach mal nachgespielt, dass man so gefangen wurde, hatte da Fallen und so und musste sich da so ein bisschen rauskämpfen.
Ja.
Eigentlich ganz witzig. Frag mich, wieso da nicht noch ein Teil rausgekommen ist, aber
es war halt auch einfach nicht besonders.
Ne? Nee,
okay,
es war,
aber
ja, genau. Es war vielleicht auch gut, dass es keinen weiteren Teil gegeben hat.
Ja.
Als zweites haben wir einen Ableger, sage ich mal, von Guitar Hero, nämlich DJ Hero. Habe ich noch zu Hause liegen, ganz witzig gewesen. Anstatt einer Gitarre hast du auf einmal einen DJ-Pult und konntest so richtig coole Mixes nachspielen. Ganz witziges Spiel eigentlich auch.
Hammer. Haben wir ein paar Mal gespielt.
Schon wieder musst du dir was dazu kaufen, um ein einzelnes Spiel zu spielen.
Ist egal, es war der Shit.
Okay.
Hat sich gelohnt. Dann haben wir The Legend of Zelda Spirit Tracks.
Ja, ein The Legend of Zelda-Ableger auf dem DS. Hier dann, wie der Name schon sagt, mit Spirit Tracks, dass man einen Zug hat. Und es ging dann in der Story darum, dass man natürlich wieder Zelda retten soll, die dann aber wie bei Wind Waker nicht Prinzessin Zelda war, sondern eine andere Person, die aber eine Nachfahrin von Zelda ist. Das Spiel hat sehr, sehr viel mit dem Touchscreen gearbeitet, wo man dann wirklich diese Tracks zeichnen konnte, um verschiedene Areale dann zu bereisen. Und dieser Zug ist immer und immer, immer weiter in diesem auf diesen Gleisen rumgefahren, bis man dann halt den neuen Weg gefunden hat. Das hat was Neues mit sich gebracht, war ein cooler neuer Punkt, war interessant. Aber ich will das nicht sagen, einer der besten Zelda-Teile oder sowas.
Und weiter geht's dann mit Hey Afro! Afro-Samurai. coole Anime, cooles Game, sehr witziges Game, kann ich auf jeden Fall empfehlen zu zocken. Ich weiß nicht, ob es gut gealtert ist.
Ganz
aber
schlecht gealtert, kannst du heute nicht mehr spielen.
Das denke ich nämlich auch.
Ich habe es mir letztens mal wieder angeguckt und Katastrophe. Wie du gesagt hast, cooler Anime, das Spiel braucht ihr euch nicht angucken.
Ja, aber guckt euch den Anime an, weil das ist einfach das Spiel zum Anime. Mega, mega cool. Genau, und weiter geht's dann mit Tomb Raider Underworld.
Ja, der erste Tomb Raider-Teil, der neu gemacht wurde, statt den PS1-Teilen, sage ich mal, wurde viel verbessert, vor allem von der Steuerung und alles Mögliche. Das war ein Teil, den ich wirklich empfehlen kann und den man gut zocken konnte, ohne auszurasten, weil die Dinos dich einfach kaputt gemacht haben, ohne dass du was machen konntest.
Das sitzt tief, hä?
Ja.
Ja, und die Brüste wurden halt immer kleiner. Dann als nächstes Sims 3.
Ja, existiert.
Ich denke, Sims haben wir genug drüber geredet, oder?
Ja, ich denke auch. Teilen.
Der dritte Teil, neue Grafik, sieht alles ein bisschen schöner aus.
Mehr DLCs.
Ja, yeah, mehr DLCs. Ich fand den zweiten Teil ein bisschen besser, aber Geschmackssache.
Mehr Stühle.
Dann geht's weiter mit Kingdom Hearts. 358 halbe Tage.
Eineinhalb Tage.
Ja, eineinhalb Tage.
Ja, der 3DS-Ableger.
Richtig.
Ja,
ne?
DS oder DS-Ableger, einer vom Kingdom Hearts. Dort ging es sehr viel um die Organisation 13 und die Geschichte, die sich dort mit Roxas und Axel und keine Ahnung was abgespielt hat. Schönes Spiel insgesamt.
Kairi hieß die doch, oder?
Mhm. Kairi war der jemand von, wie hieß.
Nee, dann habe ich die verwechselt. Wie hieß die blauhaarige? Nee, war die schwarzhaarige war sie?
Shion. Das war, glaube ich, der Niemand von Kairi, aber so ganz, ey, wer steigt da doch durch?
Ich lieb den Teil, ich habe den damals emuliert gespielt auf Japanisch tatsächlich.
Stark.
Ja.
Holy shit.
Dann geht's weiter mit Sacred 2.
Ja, Sacred 2, ein RPG, was sehr in die Fantasiewelt doch gegangen ist. Ne? Es war farbenfroher als Diablo und alles Mögliche. Bei dem Game weiß ich noch genau, Hase, du und ich haben das gespielt. Dicker Koop-Modus. Der auf einem Screen cool war, hat echt Bock gemacht. Es war jetzt nichts übertrieben krasses, loot-technisch oder sonstiges, was oft lange Zeit Bock gemacht hat, aber einmal durchzocken zu zweit geht immer.
Dann Divinity 2, Ergo Draconis. Ein ganz cooles Spiel gewesen. Ein RPG, wo du danach die Möglichkeit hattest, dich in den Drachen zu verwandeln, so ein bisschen über die Welt zu fliegen, als Drache dann auch zu kämpfen. Habe ich damals durchgezockt, fand ich mega cool, hat Bock gemacht.
Ich frage mich, ob Divinity da schon von Larian entwickelt wurde oder ob die dann die Rechte oder sonstiges danach gekauft haben oder erworben haben oder sonstiges. Da muss ich mich informieren.
Gute Frage, könnte ich jetzt auch nicht beantworten.
Was sie beantworten können, was als nächstes kommt. Batman Arkham Asylum. Da ging es so langsam los mit diesen richtig krassen Batman-Titeln. Ne? Also, die sind ja auch riesengroß geworden mit Open World, immer neue Funktionen und so. Arkham Asylum habe ich selber auch gezockt, fand ich mega cool. Also auf jeden Fall geile Games.
Ja, von vielen der beliebteste Titel sogar von den Batman-Teilen. Ne?
Ja.
Ja, der hatte noch kein Auto, das die ganze Zeit irgendwie an Wände hochfahren musste. Gott, war das scheiße im dritten Teil? Egal. Oder im zweiten, keine Ahnung. Das
ist quasi genauso wie Fast and Furious. Landet Batman auch mal im Weltall, oder?
Auch, der driftet auch gegen Schiffe.
Ja, nice. So ja, muss man das auch.
Und die Schiffe gewinnen.
Sega feiert den Teil, glaube ich, richtig.
Ist auch geil. Und ein weiterer Pokémon-Teil mit Pokémon Heart Gold und Soul Silver.
Ist genauso wie Feuerrot und Blattgrün ein Remake der alten Teile. Ist richtig, richtig schön, sieht grafisch um einiges besser aus, hat die neuen Systeme der neuen Generation. Ich lasse mich lügen, ich glaube, das ist die vierte Generation in diesem Fall, also der Systeme, dann auch aufgegriffen und eingeführt. Ist ein schöner Teil, kann ich empfehlen.
Bitte hör auf zu lügen. und das letzte Spiel auch in dieser Liste, Tales of Monkey Island.
Yes, Tales of Monkey Island ist eine in Episodenform erschienene Erweiterung der Monkey Island-Reihe. Was ich schade finde, ich habe sie tatsächlich nie gespielt. Ich weiß, dass Hase, du und Enrico, du, ihr habt es beide gespielt. Hase sagt beim Vorgespräch, ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, was dieses Spiel ist.
Ist schon ewig her, dass wir es gespielt haben. Wirklich, ne? Wirklich lange her.
Ich habe nur so ein paar Sachen gesehen und fand es schon interessant. Was mich abgestreckt hat, war dieser 3D-Look, den ich irgendwie nicht so wirklich gefeiert habe. Deswegen habe ich es auch nie gespielt. Also. Aber vielleicht endlich mal Zeit, das nachzuholen. Weil ich glaube, rein kanontechnisch ist dieses Spiel tatsächlich, was heißt relevant, aber es ist drin.
Ja.
Und deswegen, ja.
Dann fehlen noch zwei Dinge, nämlich als erstes das Game of the Year. Das Game of the Year ist Call of Duty Modern Warfare 2. Auf jeden Fall verdient auf diesem Platz meiner Meinung nach auch eines der besten Call of Duties, wenn nicht sogar das beste Call of Duty, hatte in dem Jahr auch, auch gerade für mich einen sehr, sehr großen Punkt gehabt. Und das Jahr 2009 hat von uns eine Gesamtwertung von A. Wie man merkt schon, die Jahre 2007, 2008, 2009 sind alle so in Richtung A-Bewertung. Wir haben dort echt gute Spiele bekommen. Viele Spiele auch, die dann innerhalb von ein, zwei Jahren ein neue Titel, neue Version, sage ich mal, rausgebracht haben. Dann kam der zweite Teil, der dritte Teil. Das waren alles gute Spiele. Wir haben aber wenige extreme Banger, wie wir sie teilweise in Vorjahren schon hatten. Wenn wir jetzt zurückdenken an das Jahr 2004, das fehlte so ein bisschen. Aber trotzdem unglaublich coole Spieljahre, die auch viel bis zur heutigen Zeit geprägt haben. Deswegen bin ich auch gespannt, was uns dann das nächste Spielejahr, nämlich das erste Spieljahr in den ab 2010, nämlich 2010, was da auf uns zukommt und dann auch in den nächsten Jahren, weil wir kommen ja immer mehr näher an die heutige Zeit, wir kommen immer näher an die Next-Gen-Konsolen. Ja, ich bin gespannt, was da noch so kommt.
Es ist super crazy, allein schon, dass wir 2007 Modern Warfare 1 als Game of the Year hatten, jetzt haben wir Modern Warfare 2 als Game of the Year. Das heißt, die Spiele machen doch einiges sehr, sehr richtig. Und das, obwohl ich auch immer so gerne auf Call of Duty hate, ne? Aber auch, weil es so ein bisschen wehtut, was aus der Reihe geworden ist. Anstatt, dass sie wirklich gute, gute Spiele machen, machen sie nur noch so Massenware von der Stange. Und das nervt einfach ein bisschen. Nichtsdestotrotz, das Jahr 2009 hat echt coole Games auch hervorgebracht. Wie gesagt, Demon's Souls, fantastisch. Borderlands, richtig geil. Resident Evil 5 haben wir so oft gespielt, Hase. Left 4 Dead 2 haben wir alle viel gespielt. Assassin's Creed 2, ich brauch's alles gar nicht nennen, ihr habt es gerade gehört, das sind so fantastische Games. Insgesamt, finde ich, war das doch schon ein starkes Jahr, meiner Meinung nach.
Stimme ich dir vollkommen zu. Die IPs werden einfach immer größer und größer und verfestigen einfach ihren Standpunkt.
Ja, was noch größer und größer werden sollte, sind unsere Zuhörerzahlen. Deswegen gerne einfach mit euren Freunden, mit eurer Familie teilen, was ihr hier anhört. Wenn es euch gefällt, dann gebt auch gerne 5 Sterne auf Spotify oder auf allen anderen Streaming-Plattformen, wo wir sind. Liked uns bei Instagram, folgt uns da. Wir posten auch regelmäßig dann Content. Falls ihr dann auch Lust habt, die Folgen schon vorher zu hören, dann könnt ihr auch ein Steady-Abo abonnieren. Dann bezahlt ihr für 3 € im Monat und habt dann die Folgen schon etwas früher. Und vielleicht wird dadurch auch, wenn wir genug Leute haben, die das machen, unser Traum von der Gamescom Wirklichkeit. An dieser Stelle bedanke ich mich an meine Mitmoderatoren,
Freunde,
Witzemacher, Freunde, Volksgemeinschaft. Vielen Dank, Johnny.
Zwecksgemeinschaft,
meinst du? Zwecksgemeinschaft, Familie, wie man auch immer das nennt. Ja, vielen Dank, Johnny.
Sehr gerne.
Danke dir, Enrico.
Sehr gerne.
Arthur, vielen Dank.
Immer, immer.
Und also, auch danke dir.
Ja, immer gerne. Danke euch Zuhörern und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao.
Ciao. Tschüss.